ARD.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Ohrenbär, es weihnachtet sehr.
Die Nikolausparty. Sebastian kommt mit seiner Mutter vom Einkaufen. Vor der Haustür begegnen sie Frau Gramlich, die Pudel Püppi auf die Straße führt. Guten Tag, sagt Sebastians Mutter. Frau Gramlich schüttelt den Kopf. Ob das ein guter Tag heute ist, möchte ich bezweifeln. Dieser Schmidtke hat doch einfach verboten, dass Püppi sein Geschäftchen vor dem Haus macht. Warum gehen Sie mit Ihrem Hund nicht in den Stadtpark? Fragt Sebastians Mutter. Püppi schnuppert an der Tüte, die Sebastian in der Hand hält. Pfui, Püppi, lass das, ruft Frau Gramlich. Aber Püppi hört nicht, sondern schnappt nach der Tüte. Hilfe, Mama, schreit Sebastian und hält die Tüte hoch über den Kopf. Püppi frisst unsere Würstchen. Würstchen? Ertönt auf einmal eine vertraute Stimme. Was denn für Würstchen? Unbemerkt hat sich Frieda herangeschlichen. Das sind die Würstchen für unsere Nikolausparty. Es gibt auch Kartoffelsalat und Senf und selbstgebackene Plätzchen. Frieda sagt kein Wort. Mit großen Augen schaut sie erst Sebastian an und dann seine Mutter. Eine Nikolausparty? Na, hoffentlich gibt das nicht zu viel Lärm, meint Frau Gramlich und zieht Püppi hinter sich her ins Haus. Frieda hat sich nicht von der Stelle gerührt. Sebastians Mutter räuspert sich. Weißt du, Frieda, wir haben dich nicht eingeladen, weil du ja schon groß bist. Mit Sebastians Freunden aus dem Kindergarten kannst du bestimmt nichts anfangen. Das sind doch nur Babys, bestätigt Sebastian. Frieda sagt noch immer nichts. Nur ihre Unterlippe zittert etwas. Wird Frieda etwa weinen? Sebastian hat Frieda noch nie weinen sehen. Aber Frieda dreht sich nur um und geht auf das Haus zu. Mama, ich glaube, Frieda ist jetzt traurig. Kann sie nicht doch kommen? Na gut, wenn ihr mir versprecht, dass ihr ganz bestimmt keine Dummheiten macht und Frieda nicht wieder auf Ideen kommt. Ja, ja, ist versprochen, sagt Sebastian schnell und läuft Frieda hinterher. Am Nachmittag klingelt es dann an Sebastians Wohnungstür. Mehrmals. Zuerst kommt Sarah mit den blonden Zöpfen. Sie schenkt Sebastian einen Radiergummi in Herzform. Dann erscheint der kleine Thomas. Er ist erst 4, aber auch er hat ein Geschenk mitgebracht. Eine himmelblaue Trillerpfeife zum um den Hals hängen. Wieder klingelt es. Das ist Frieda, ruft Sebastian und läuft zur Tür. Es ist nicht Frieda, sondern die sommersprossige Melanie in einem hellblauen Kleid mit Rüschenkragen. Das ist für dich. Sie gibt Sebastian einen roten Nikolausstiefel aus Plastik. Da sind Marzipankartoffeln drin. Magst du die? Sebastian nickt. Wo bleibt denn Frieda? Fragt er seine Mutter, die gerade eine Kanne Kakao ins Kinderzimmer trägt. Die wird schon noch kommen. Du musst dich jetzt um deine Gäste kümmern. Melanie und Sarah schauen sich ein Bilderbuch an. Thomas und Sebastian lassen Autos im Slalom um die Tischbeine fahren, als es an die Zimmertür klopft und die Tür aufgeht. Da steht Frieda und ist richtig fein gemacht. Um ihren Pferdeschwanz hat sie eine frische Schleife gebunden, am Handgelenk klappern goldene Armreifen und zum ersten Mal trägt sie keine Hosen, sondern einen dunkelblauen Faltenrock. Puh, du siehst ja aus wie ein Mädchen, staunt Sebastian. Auch Frieda hat ihm etwas mitgebracht. Das ist meine Lieblingsschokolade, Rumtraube-Nuss. Rumtraube? Ist da etwas Schnaps drin? Fragt Melanie. Na klar, deswegen schmeckt sie ja auch so gut. Frieda nimmt ein Butterplätzchen aus der Schale, beißt hinein und erzählt mit vollem Mund.
Oh, ich habe auch gebacken. Rumkugeln, 1000 Stück.
Und wo hattest du den Rum her? Fragt Sebastian.
Ich war doch neulich auf diesem Schiff. Und zum Dank, weil ich den Hai besiegt habe, hat mir der Kapitän ein Fass voll Rum geschenkt.
Die Kinder starren Frieda voll Bewunderung an. Die nimmt sich noch ein Plätzchen. Dann überlegen alle, was sie spielen könnten.
Wir könnten Weihnachten spielen. Ich bin der Weihnachtsmann.
Sebastian setzt eine rote Zipfelmütze auf. Sarah und Melanie wollen jede das Christkind sein und streiten sich, wer von ihnen die goldeneren Haare hat. Der kleine Thomas weint, weil Sebastian ihn nicht die Mütze aufsetzen lässt.
Hört auf! Ich habe eine viel bessere Idee. Wir spielen Kinderheim, ruft Frieda.
Kinderheim? Wie spielt man denn das? Fragt Sarah.
Ganz einfach. Ich bin die Heimleiterin und ganz gemein und ihr müsst mir gehorchen. Ich bin Fräulein Ungemut und wenn ihr nicht spurt, dann werdet ihr mich kennenlernen.
Der kleine Thomas versteckt sich hinter Sebastian, die beiden Mädchen kichern.
Melanie und Sarah, euch treibe ich die Albernheiten noch aus. Marsch in den Keller zum Kartoffelschälen.
Frieda zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das Bett und Sarah und Melanie kriechen schnell darunter.
Und nun zu euch, Knaben. Hinaus mit euch zum Holzhacken, damit ich den Ofen heizen kann.
Darf ich nicht erst noch meinen Kakao austrinken, Fräulein Ungemut? Fragt Sebastian höflich.
Nichts da.
Frieda will Sebastian den Kakaobecher wegnehmen. Dabei übersieht sie die Autos auf dem Fußboden, tritt auf eines, ihr Fuß rollt weg und sie liegt der Länge nach auf dem Fußboden. Sebastian lacht so sehr, dass er den Kakao verschüttet, Thomas bläst aus Leibeskräften in die Trillerpfeife, Sarah und Melanie stecken ihre Köpfe unter dem Bett hervor und singen »Hallo, Fräulein Ungemut, Übermut tut selten gut«.
Frieda rappelt sich hoch. »Nun reicht es aber. Zur Strafe gibt es eine Woche lang nichts zu essen.
Dabei wollte ich euch heute so ein schönes Pökelspecksüppchen kochen mit Graupen drin.«
»Igitt«, rufen die Kinder im Chor.
In diesem Moment kommt Sebastians Mutter ins Zimmer. Sie trägt ein Tablett mit Tellern und Schüsseln. Frieda setzt sich schnell an den Tisch. Sarah und Melanie rutschen auf dem Bauch unter dem Bett hervor.
Um Himmels Willen, wie seht ihr denn aus?
Sarahs Zöpfe sind voll Staubflocken, Melanies Rüschenkleid ist schmutzig und zerdrückt.
Wir waren im Keller und mussten Kartoffeln schälen, erzählt Sarah fröhlich.
Das war doch bestimmt wieder deine Idee, Frieda, sagt Sebastians Mutter streng.
Aber Mama, wir haben so schön Kinderheim gespielt.
Die Mutter seufzt und stellt eine Schüssel mit Kartoffelsalat und eine mit heißen Würstchen auf den Tisch.
Wascht euch bitte die Hände.
Ich habe mir meine überhaupt nicht schmutzig gemacht, meint Frieda, nimmt ein Würstchen und beißt hinein.
Jetzt muss Sebastians Mutter lachen. Los, Kinder, beeilt euch, sonst isst Frieda alles auf.
Das lässt sich keiner lange sagen. In 0, nichts ist fast alles weggeputzt.
Nur noch ein Würstchen liegt auf dem Teller. Frieda sticht mit der Gabel hinein, aber Sebastian hält ihre Hand fest.
Du hast die meisten gehabt.
Woher willst du das wissen? Du kannst auch noch nicht richtig zählen.
Außerdem habe ich mir das Würstchen verdient. Ohne mich hättet ihr euch doch zu Tode gelangweilt.
Schnell schnappt Frieda sich das Würstchen und stopft es sich in den Mund.
Jetzt muss ich rüber. Es gibt bald Abendbrot, sagt sie
und verabschiedet sich. Und ohne, dass es jemand bemerkt, steckt sie beim Hinausgehen die mitgebrachte Tafel Schokolade wieder ein.
Winterweißes Traumland. Als Dicky Dickbär und Klaus die Maus am nächsten Tag in ihrer Höhle aufwachten, schauten sie gleich nach, ob der Winter, der tags zuvor im Wald Einzug gehalten hatte, noch da war. Und wirklich. Draußen war alles weiß. Doch der Schnee entlockte Dicky Dickbär heute nur ein Gähnen.
»Ich bin immer noch müde«,
brummte er und rollte sich wieder auf dem weichen Laub zusammen, mit dem sie den Höhlenboden ausgelegt hatten. Auch Klaus die Maus fühlte sich schlapp, obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund gab. Sein Freund Dicky durfte müde sein, aber er doch nicht. Dicky Dickbär müsste nämlich eigentlich längst wie jeder Bär seinen Winterschlaf halten. Doch er hatte sich immer wieder erfolgreich dagegen gesträubt, weil er unbedingt den ersten Schnee erleben wollte. Nun aber konnte er seine Augen vor Müdigkeit kaum noch offen halten, und es gab eigentlich keinen Grund mehr, nicht in den Winterschlaf zu fallen.
»Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du deinen Winterschlaf hältst«, sagte Klaus die Maus.
»Aber«,
hob Dicky Dick an und wollte schon aus Gewohnheit protestieren, doch ein Gähnanfall kam ihm in die Quere und zeigte ihm, dass sein Freund wohl wie immer recht hatte. Klaus die Maus kuschelte sich zum Abschied noch einmal an ihn und versprach ihm hoch und heilig, dass er ihn sofort wecken würde, wenn der Frühling käme.
»Sofort, wenn unsere Eiche das erste Blatt kriegt«, brummte Dicky Dickbär.
»Sofort«,
versprach Klaus die Maus, wünschte ihm einen guten Winter und verließ die Höhle. Vor ihr blieb er stehen und blickte unschlüssig in den weißen Wald. Was sollte er jetzt machen? Mit wem sollte er reden und Lieder erfinden? Seitdem er seinen Freund als kleinen Findelbären im Frühling vor der großen Eiche gefunden und sich seiner angenommen hatte, waren sie fast keine Minute mehr ohne den anderen gewesen. Und jetzt? Klaus die Maus seufzte traurig. Aber es half ja alles nichts. So war das eben mit den Bären. Und er ging los in den weißen Winterwald, ohne genau zu wissen, wohin. Er beschloss, eine lange Wanderung zu machen. Vielleicht würde ihm der Wind die trüben Gedanken aus dem Kopf blasen. Aber der Wind war so kalt wie der Schnee unter seinen Pfoten, und da fehlte ihm der warme Pelz seines Freundes, sein Platz auf Dicky Dickbärs Schulter. So in Gedanken versunken, lief Klaus die Maus durch den Wald und bemerkte den Schatten nicht, den die fiese Eulenmäule warf, die über ihm flog und ihn nicht aus den Augen ließ. Unterdessen versuchte Dicky Dickbär einzuschlafen. So müde er war, es wollte nicht klappen, auch wenn er die Augen ganz fest zusammenkniff. Er musste die ganze Zeit an Klaus die Maus denken, der jetzt alleine durch den Wald ging und niemanden mehr hatte, der auf ihn aufpasste. Dicky Dickbär seufzte und wartete darauf, dass das Traumland zu ihm kommen würde. Aber es kam nicht. Und plötzlich hatte er ein ganz ungutes Gefühl. Mit einem Ruck setzte er sich auf. Er musste Klaus die Maus finden und ihn warnen. Der saß mittlerweile auf dem alten Ameisenhaufen, um sich auszuruhen. Vielleicht hatten die fiese Eulenmäule und die Wildkatze ja gar keine Ahnung. Vielleicht war Dicky Dickbär überhaupt kein Winterschlafbär, sondern eine riesengroße Ausnahme. Er überlegte, ob er ihn nicht vielleicht wecken sollte, um ihm das zu sagen. Aber er ahnte, dass er das nicht durfte und dass er vernünftig sein musste.
»Hallo, Mäuschen«, begrüßte ihn plötzlich eine fiese Stimme von oben.
Klaus die Maus wusste sofort, wem sie gehörte. Er zuckte zusammen, dann sprang er auf und flitzte los, um irgendwo Deckung zu finden. Denn eines war klar, die fiese Eulenmäule war nicht gekommen, um ein Schwätzchen mit ihm zu halten, sondern um ihn zu verspeisen. Er drückte sich an einen Baum und schaute am ganzen Körper zitternd nach oben, wo sie in der Luft kreiste und ihn mit ihren gelben Augen anstarrte.
»Selber schuld«, sagte sie, »warum bist du noch unterwegs? Weißt du nicht, dass auch Haselmäuse Winterschlaf halten?«
»Aber die Wildkatze hat doch gesagt, das
stotterte Klaus die Maus.
»Dass Hasenmäuse keinen Winterschlaf halten«,
führte jemand den Satz zu Ende. Klaus die Maus fuhr herum und sah zu seinem Entsetzen die Wildkatze auf leisen Pfoten auftauchen.
»Das war leider eine glatte Lüge, Kleiner, damit ich dich endlich ohne deinen großen Freund erwische.« »Hey, du da, der gehört mir«,
schrie die Eule von oben.
»Von wegen«,
fauchte die Katze. Da rannte Klaus die Maus los. Jetzt oder nie, nur weg, weg von der Eule, weg von der Katze, immer im Zickzack. Die Eule setzte zum Sturzflug an. Die Katze verfolgte ihn. Beide kamen immer näher, immer näher. Klaus die Maus konnte nicht mehr laufen, blieb wie versteinert stehen, kniff die Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu. Jetzt war alles zu spät. »Dicke Dickbär«, dachte er noch. Da stürzte sich etwas Großes, Warmes,
Pelziges auf ihn und brüllte gefährlich: Verschwinde, du fiese Eulenmäule! Weg mit dir, du blöde Katze!
Kreischend drehte die Eule ab und verschwand ebenso wie die Wildkatze, die fauchend das Weite suchte. Dann war es ganz still. Mpf, machte Klaus die Maus unter seinem besten Freund Dicky Dickbär, der sich einfach auf ihn gestürzt hatte und jetzt schnell aufstand, damit Klaus die Maus wieder Luft bekam.
»Das war knapp«,
nuschelte der und trappelte sich hoch. Dicky Dickbär war ganz aufgeregt. Hatte er es doch gewusst. Auf dem Weg zurück zur Höhle, Klaus die Maus saß auf seinem Lieblingsplatz, der weichen, warmen Schulter seines Freundes, redete Dicky Dickbär die ganze Zeit über. Er erzählte, wie er geahnt hatte, dass er nicht richtig aufpassen würde, wie er ihn gesucht und schließlich beim alten Ameisenhaufen gefunden hatte und dass er auf keinen Fall Winterschlaf halten konnte. Das war ja wohl Beweis genug gewesen. Machte Klaus die Maus. Und dann verriet er Dicky Dickbär die große Neuigkeit.
Wusstest du nicht, dass Haselmäuse auch Winterschlaf halten?
Da war Dicky Dickbär sprachlos und maßlos glücklich. Sie würden zusammen Winterschlaf halten, so wie sie immer alles zusammen machten. Als die beiden Freunde ihre Höhle erreichten, kuschelten sie sich auf der Stelle auf ihrem gemütlichen Laublager aneinander und gähnten zufrieden. Es war warm und behaglich und hätte nicht besser sein können.
»Guten Winter«,
sagte Klaus die Maus und drückte noch etwas näher an Dicky Dickbär heran.
»Guten Winter«,
antwortete der, und dann reisten sie ins winterweiße Traumland und schliefen, bis der Frühling kam.
Mit Bonito im Central Park. Lili wohnt in der großen Stadt Paris und ihre Großeltern leben seit einiger Zeit in New York, der Stadt der Wolkenkratzer. Zwischen den Großeltern und Lili aber liegt der weite Ozean. Die Großmutter vermisst ihre kleine Lili, denn die wohnt ja nun allein mit der Mama in Paris, ganz nah beim Eiffelturm. Aber die Oma ist nicht auf den Kopf gefallen. Und so hat sie sich bald etwas ausgedacht, um Lili näher zu sein. Da sie gern Geschichten erzählt, besonders ihrem Enkelkind, schreibt sie die Geschichten für Lili von nun an einfach auf. Sie erzählt ihr alles, was in der Stadt der Wolkenkratzer so passiert und noch vieles mehr. Lili hat ihre Oma schon wegen der Geschichten besonders lieb. Die kommen im bunten Briefumschlag per Flugzeug über den Ozean geflogen. Der Opa ist Dichter, aber er kann auch gut malen. Er ist es, der die Briefumschläge mit leuchtenden Farben bemalt. So weiß Lilli immer, wann der Postbote einen Brief von Oma bringt. Lilli ist gerade in die Schule gekommen und kann darum noch nicht so recht lesen und schreiben. Dafür malt sie aber hübsche Bilder für ihre Großmutter. Die steckt sie auch in einen bunten Briefumschlag und schickt ihn auf die lange Reise über den Ozean. Heute Morgen kam der Opa die Treppe hochgerannt, nicht zu schnell, er ist nicht mehr der Jüngste, denn er brachte mir einen Brief von dir, beginnt die Oma dieses Mal ihren Brief an Lilli. Was für ein schönes Bild hast du gemalt. Das Karussell im Luxemburggarten. Das Mädchen mit den dicken schwarzen Zöpfen, das auf dem weißen Elefanten reitet, bist natürlich du. Und so will ich dir eine Geschichte erzählen, auch von einem Karussell und von Bonito, einem kleinen Jungen. In unserer großen Stadt mitten im Stadtteil Manhattan liegt zwischen hohen Wolkenkratzern ein Park, der Central Park. Gestern hat es geschneit. Der Schnee hat die Straßen zugedeckt, die Wiesen im Park und die Dächer der Wolkenkratzer. Ich stand vor dem Karussell in der Mitte des Parks und dachte an meine Lilli, wie sie jetzt vielleicht in Paris auch Karussell fährt. Hier im Central Park steht das Karussell in einem roten achteckigen Ziegelsteinhaus. Und auf dem Dach weht eine Fahne.
Am Eingang machte ich die Bekanntschaft mit dem alten Lucky, der sich um das Karussell mit den bemalten Holzpferden kümmert. Er kontrollierte die Gurte, mit denen sich die Kinder und Erwachsenen festschnallen müssen. Stell dir vor, Lilly, die Pferde sind hier viel größer als bei euch. Auch Erwachsene können auf ihnen reiten, nicht nur Kinder. Und dann entdeckte ich Bonito. Er stand neben mir am Eingang und schaute den vorbeifliegenden Pferden mit ihren feurigen Mähnen zu. Die Kinder schrien vor Freude oder vielleicht auch aus Furcht, denn das Karussell drehte sich mit hoher Geschwindigkeit. Lucky erklärte mir, dass das Karussell sich 12 Meilen in der Stunde dreht. Für eine Oma ist das ziemlich schnell. Trotzdem bin ich Karussell gefahren. Und das wegen Bonito. Er machte nämlich einen so traurigen Eindruck, dass ich ihn fragte, ob er denn schon eine Runde gefahren sei.
»Nein«, sagte er, »ich habe kein Geld.«
»Das ist doch kein Problem«, erwiderte ich. »Ich lade dich einfach ein. Ich habe nämlich eine Enkeltochter in Paris. Die fährt auch gern Karussell. Sie reitet immer auf einem weißen Elefanten.« »Auf einem Elefanten?« fragte er ungläubig, »weil es hier im Karussell ja nur Pferde gibt.« Da hielt das Karussell an. Bonito hatte dich auf dem Elefanten längst vergessen, war auf eines der Pferde geklettert und saß schon fest im Sattel. Ich saß auf dem Pferd neben Bonito. Lucky läutete die große Glocke, drückte den schwarzen Knopf und schon begann sich das Karussell unter fröhlicher, lauter Musik zu drehen. Bald drehte es sich immer schneller und schneller, sodass Bonito und alle Kinder vor Freude schrien. Mir dagegen verschlug es die Sprache. Ich dachte, selber schuld. Eine Oma sollte lieber mit Lucky bei der Glocke stehen und zuschauen. Du kannst dir vorstellen, Lilly, wie froh ich war, als die Fahrt vorbei war. Aber es sollte noch eine andere kommen. Und wieder wegen Bonito. Nach unserer Karussellfahrt stapften wir zusammen durch den Schnee in Richtung Ausgang. Kurz vor dem Ausgang, vor einer zugeschneiten Sandkiste, sagte Bonito plötzlich, »Hier habe ich die leise Musik zum ersten Mal gehört, als die Pferdekutsche vorbeikam. Da klang es ringsum aus den Bäumen.« Im Central Park kann man im Winter nämlich mit einer Pferdekutsche durch den Schnee fahren. Das Pferd, das vor die Kutsche gespannt ist, trägt ein rotes Halfter mit Glöckchen dran. Die klingeln bei jedem Schritt. Und wenn man an den Bäumen vorbeikutschiert, klingt aus den Zweigen eine leise, klirrende Musik. Man kann sie nur hören, wenn man mucksmäuschenstill ist und dabei noch den Atem anhält. Aber das wusste ich erst später. »Ich bin ganz gespannt auf deine Musik«, sagte ich zu Bonito. »Komm, wir mieten uns eine Kutsche.« »Wirklich?«, fragte er. »Wirklich?«, lachte ich und marschierte gleich los zum Pferdestand. Der Fahrer knallte mit der Peitsche und schon ging es hin über den weichen Schnee. Die Glöckchen läuteten bei jedem Schritt am Halfter des Pferdes. Und jedes Mal, wenn wir an einem Baum vorbeifuhren, waren wir mucksmäuschenstill und hielten auch noch den Atem an. Da hörte ich die Musik, von der Bonito mir erzählt hatte. Sie war kaum vernehmbar, wie leise klirrendes Eis oder wie das Flüstern der Weihnachtsengel. Opa würde bestimmt sagen, es wären nur die Echos aus den vereisten Zweigen, die auf das Bimmeln der Glöckchen antworteten. Aber Benito und ich wussten es besser. Ich schlug ihm vor, dass wir uns in ein paar Tagen wieder am Pferdestand treffen. Dann bringe ich Opa mit. Wir wollen ihm zeigen, dass die leise Musik tatsächlich aus den Zweigen der Bäume klingt. Lilly, wenn ich mir vorstelle, du könntest uns einmal im Winter besuchen, dann würden wir im Central Park mit Opa und Bonito in einer Pferdekutsche über die Schneewiesen fahren und die leise, klirrende Musik erlauschen. Vorher gibt es natürlich für jeden eine Tüte voll heißer Kastanien. Und so grüßen dich deine Oma und dein Opa.
Bei den Erdkühlern und Schneegauklern. Clara drückt ihre Nase ans Fenster. Winzige weiße Flocken segeln vom Himmel und schmelzen auf der Straße. Wenn das so weitergeht, kannst du dich bald draußen im Schnee wälzen, freut sich Clara. Bella hechelt erwartungsvoll. Aber eine Schneeflocke nach der anderen zergeht ins Nichts, sobald sie den Boden berührt. Sie haben noch zu wenig Kraft, wie schade, murmelt Clara. Wie soll man den Schneeflocken sagen, dass sie dicker werden sollen? Clara öffnet das Fenster und klare Luft dringt in ihre Nase. Kristallklare Luft, Schneekristallluft. Hui, und was ist das? Ein Sturmwind umfasst sie, wirbelt sie hinauf in Richtung Himmel oder ist es umgekehrt? Geht es etwa nach unten? Alles dreht sich, fast wird ihr übel und plötzlich macht es Pong. Das war eine harte Landung. Sie spürt ihren Hosenboden und reibt sich verwundert die Augen. Rund um sie schimmern blau-weiße Wände. Von der Decke hängen riesige Eiszapfen.
»Was ist uns denn da hereingeschneit?« krächzt plötzlich eine Stimme.
Vor Clara steht ein gebücktes, uraltes Männlein.
»Du fragst dich, wer ich bin? Nun, ich bin Elisius Eisbein.«
Clara streckt Elisius Eisbein ihre Hand entgegen. »Ich bin Clara«, sagt sie. »Und wo sind wir?« Elisius Eisbein wiegt seinen Kopf hin und her.
»Komm mit, ich zeige dir was.«
Wohin Clara blickt, überall sind Stollen mit Eiszapfen und wundersam geformte Gebilde, die in allen Blautönen leuchten. Plötzlich tut sich eine riesige Halle auf. In der Mitte der Halle steht eine glänzende, pfauchende Maschine. Sie hat viele Rohre und Leitungen, die in allen Öffnungen der Halle verschwinden. Und da erkennt Clara kleine Eismänner, die Erdkühler, die mit vereinten Kräften Eisblöcke in die Maschine stopfen. Vor Anstrengung kommen weiße Wolken aus ihren Mündern.
»Was du siehst, liebe Clara«, sagt Elisius Eisbein, »ist unsere Erdkühl- und Druckmaschinenfabrik.«
»Wie bitte? Erdkühl- und Druckmaschinenfabrik?«
»Wir sorgen dafür, dass im Winter die Kinder Eis laufen können, Schlitten fahren, Skifahren und dass die Kinder in den Städten wenigstens einige Tage im Winter Schneebälle werfen können.«
»Und die Hunde sich im Schnee wälzen«, ergänzt Clara eifrig. Elisius Eisbein nickt.
»Durch die Leitungen im Boden wird das Eis mit großem Druck unterirdisch weitergeschoben.«
Clara klatscht in die Hände, damit die Schneeflocken nicht immer schmelzen, wenn sie auf den Boden treffen. Hurra! Jetzt ist ihr alles klar. Aber dann sieht sie, dass Elisius Eisbein gar nicht fröhlich aussieht. »Was haben Sie denn, Herr Eisbein?« fragt Clara erschrocken.
»Meine armen Erdkühler müssen sich so anstrengen, wegen denen da oben.«
Und er schaut grimmig an die Decke und fuchtelt mit seinem dünnen, grauen Eisfinger herum. »Wegen denen da oben?« fragt Clara.
»Komm mit«, grummelt Elisius Eisbein statt einer Antwort.
Sie gehen in eine Eisgrotte. Da befindet sich ein großes Fernrohr. Es ist auf ein Loch in der Decke gerichtet. Durch das Loch kann man ein Stück vom Himmel sehen. Elisius Eisbein schaut durch das Fernrohr.
»Da, da sind sie, Potzblitz, diese Schneegaukler, diese Schneeverbrecher! Hier, 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 schau dir das an«, ruft er. »Es werden immer mehr!«
Er drückt Clara zu der Öffnung. Zuerst sieht Clara in etwas Grellweißes hinein, aber dann erkennt sie das Innere der Schneeflocken, ihre Kristalle. Und auf den Schneeflocken, sie hält den Atem an, sitzen winzige weiße Figuren. Sie sind gehüllt in flaumige Anzüge. Aus weißen Kapuzen schauen lachende Gesichter heraus. Sie reiten wie wild auf den Schneeflocken, reiten auch aufeinander zu und schütteln sich vor Lachen, wenn die Flocken beim Zusammenprallen auseinanderbrechen. Und jetzt hört Clara auch ihre fiepsenden Stimmchen. »Wir sind die Schneegauklerbande, juhe!« So also nennen sie sich. Clara dreht das Fernrohr in Richtung Erdboden und nun kann sie Elisius Eisbeins Empörung noch besser verstehen. Die Schneegaukler reiten die Schneeflocken in Grund und Boden. Kurz bevor die Flocken nämlich den Boden berühren, hüpfen auf jede zwei Schneegaukler und mit ihrem Gewicht zerstören sie die Flocken, weil diese unter ihnen zerschmelzen.
»Siehst du, was sie anrichten?« seufzt Elisius Eisbein. »Die machen alles kaputt!«
Clara runzelt die Stirn. Sie denkt scharf nach. »Wie kann ich mit ihnen sprechen?« fragt sie. Elysius Eisbein seufzt.
Eine Möglichkeit gibt es. Komm mit.
Sie gehen durch einen Eisstollen in eine kleine Höhle. In der Höhle ist eine Vorrichtung wie für einen Raketenabschuss.
Du brauchst keine Angst zu haben, sagt Elysius Eisbein.
Er hilft Clara in die Kapsel hinein und schließt die Luke. Dann drückt er mehrere Knöpfe und zack, jetzt wird sie nach oben geschleudert und fliegt. Sie fliegt hinauf in den weißgrauen Himmel und die Kapsel bleibt in der 7. Wolke stecken. Clara öffnet die Luke.
Ja, sieh mal eine an,
hört sie hinter sich. Sie dreht sich um, da hüpft eine winzig kleine Schneegauklerin vor ihr.
Hallo, ich bin Clara. Und ich komme von Elysius Eisbein.
Ah, der, sagt die Schneegauklerin und beginnt zu gähnen.
Ah, dieser alte Spielverderber.
So? Spielverderber? Jetzt kommt Clara in Fahrt. Ich will dir mal was sagen. Meine Hündin Bella und ich, wir freuen uns den ganzen Herbst über auf den Winter. Und wieso, glaubst du? Nicht nur wegen Weihnachten und Geschenken und Ferien, nein. Weil Schnee kommt. Viel Schnee für die Kinder in den Bergen und etwas Schnee, wenn wir Glück haben, für die Kinder an den Küsten und in den Städten. Und diesen wenigen Schnee macht ihr uns kaputt, weil ihr darauf herumreiten müsst. Und Elysius Eisbein und seine Eismänner sind schon ganz erschöpft vom vielen Kaltmachen der Erdunterfläche. Die Schneegauklerin hat Claras Worten mit großen Augen und offenem Mund zugehört. Nun sieht sie auch einen schwarzen Hund, Bella, von Wolke zu Wolke springen und beschließt zu handeln. Sie stößt ein hohes, feines Pfeifen aus. Von allen Seiten hüpfen die Schneegaukler herbei, sie scharen sich um ihre Anführerin und sehen nun wie eine weiße, wispernde Wolke aus. Clara spürt Bellas Schnauze an ihrer Schulter.
Oh, Bella, du bist da.
Also, es ist so, piepst die Schneegauklerin schließlich. Wir werden ab sofort nur mehr Flocken reiten, wenn mindestens 30 Zentimeter Schnee liegen. Clara überlegt schnell, wie viel 30 Zentimeter sind, dann nickt sie und reicht der Schneegauklerin zur Bekräftigung ihres Abkommens ihren kleinen Finger. Und dann fällt Clara und fällt und Bella fällt hinterher und auf einmal liegen sie im Kinderzimmer.
Oh, Bella, Clara stürzt zum Fenster. Schau einmal, der Boden draußen ist schon ganz weiß vor Schnee.
Und dann wischt sie einige Flocken aus Bellas Fell und da war da nicht auch noch ein Schneegaukler?
Ein Elefant im Kaufhaus. Es war Anfang Dezember und der erste Schnee war gefallen. Auf den Straßen und Gehwegen hatte er sich bereits in nassen, grauen Matsch verwandelt, aber auf den Dächern der Häuser, auf dem Brückengeländer neben der S-Bahn und auf den Straßenlaternen sah er noch hübsch und weiß aus. Ich zog meine Handschuhe aus, um einen Schneeball zu formen, aber Mama zog mich ungeduldig weiter. »Komm, Nathalie«, sagte sie. Das Kaufhaus hat nicht ewig auf. Es war nicht mehr lange bis Weihnachten und sie hatte viel zu besorgen. Auch andere Leute hatten viel zu besorgen. So kam es mir zumindest vor, als wir das Kaufhaus betraten und schon vor der Rolltreppe Schlange stehen mussten. Wie immer begann ich sofort zu schwitzen. Ich gehe nicht gern ins Kaufhaus. Ich war nur mitgekommen, weil meine Hosen zu klein geworden waren und ich dringend ein paar neue brauchte. Und auch, weil mir allein zu Hause langweilig war. Meine Freundin Annalena spielte schon seit vielen Tagen nicht mehr mit mir. In der Schule sprach sie nur noch mit Mille und beide taten so, als sei ich nicht da. Ich hatte also niemanden zum Spielen und saß zu Hause nur herum. In der Kinderabteilung in der 4. Etage ging Mama zielgerichtet auf die Ecke mit den Hosen zu. Wir wählten 5, die mir gefielen. Hier oben im Kaufhaus war es zum Glück leer. Und obwohl die Umkleidekabine gerade besetzt war, stand zumindest keine Schlange davor. Trotzdem geschah nichts. Der dunkelrote Vorhang blieb vorgezogen. »Wie viele Sachen wollen die denn noch probieren?«, murmelte Mama nach einer Weile. Und wenig später, »sind die gestorben da drin?« Ich zuckte mit den Schultern, ich wunderte mich auch. Der Vorhang bewegte sich leicht hin und her. Es bestand kein Zweifel, jemand war dahinter. »Ich gehe mal schnell eine Etage nach unten, um einen Reißverschluss zu kaufen«, beschloss Mama. »In der Zwischenzeit kannst du schon einmal das erste Paar Hosen anziehen. Ich bin gleich wieder zurück.« Sie ging und ich wartete weiter, aber nichts geschah. Ich begann bis 100 zu zählen. Als ich bei 73 war, kam es mir so vor, als würde hinter dem Vorhang irgendetwas schniefen oder schnaufen. Und als ich die 250 erreicht hatte, fragte ich vorsichtig, »Hallo?« Im gleichen Augenblick wurde der Vorhang zur Seite geschoben und heraus trat ein Elefant. »Verzeihung«, sagte er, »Sie können mir nicht vielleicht helfen?« Der Elefant deutete mit dem Rüssel auf sein linkes Hinterbein, das er in ein paar grün-gelb gestreifte Hosen gezwängt hatte, die er nun nicht wieder abbekam. »Es ist nicht gerade leicht, Hosen in meiner Größe zu finden«, fügte er entschuldigend hinzu. Ich nickte und sagte, »Sie sind in der Kinderabteilung. Vielleicht sollten Sie es zwei Etagen weiter unten versuchen, wo die Männergrößen sind.« »Dort war ich schon, aber die Modelle haben mir nicht gefallen«, schnaufte der Elefant. So half ich ihm aus der Hose und passte gut auf, dass er mir dabei nicht auf die Finger trat. Ich hätte den Elefanten gern einiges gefragt, gleichzeitig wollte ich aber auch ungern neugierig erscheinen. »Das Problem ist«, begann der Elefant von sich aus zu erzählen, »dass ich irgendwie in das falsche Flugzeug gestiegen bin.« Ich nickte. Das verstand ich. Ich war erst ein einziges Mal geflogen und fand ebenfalls, dass es auf einem Flughafen sehr verwirrend zuging. »Das hätte mir auch passieren können«, tröstete ich ihn und fragte dann, »wo wollten Sie denn hin?« »Nach Tutukilla«, antwortete er. »Verwandtschaftsbesuch? Weil bald Weihnachten ist? Zu uns kommt meine Tante Hilde«, verriet ich. Der Elefant ging darauf nicht ein, sondern sagte stattdessen, »Ich bin ein wenig überrascht, wie kalt es bei Ihnen ist. Normalerweise trage ich keine Hosen.« Ich nickte. »Sie haben sich auch die schlechteste Jahreszeit ausgesucht. Sie hätten lieber im Sommer in das falsche Flugzeug steigen sollen.« Der Elefant fuhr fort, »Das Problem ist, dass der nächste Flug nach Tutukilla erst in einer Woche geht. Glauben Sie, dass man hier im Kaufhaus übernachten kann?« Ich warf einen Blick auf die Verkäuferin an der Kasse, die misstrauisch zu uns herübersah, und schüttelte den Kopf. »Das glaube ich eher nicht.« Der Elefant nickte traurig. Ich hatte inzwischen die erste der fünf Hosen angezogen, eine Jeans. Kritisch musterte ich mich im Spiegel. Sie saß gut. »Sie haben Glück«, sagte der Elefant. »Sie passen da rein. Trotzdem finde ich dieses farbenfrohe Modell hier hübscher.« Er hob mit seinem Rüssel die grün-gelb gestreifte Hose vom Boden auf, die er selbst gerade anprobiert hatte. Ich rümpfte die Nase. »Ein bisschen zu farbenfroh für meinen Geschmack«, sagte ich. Aber weil er so bedrückt aussah, tat ich ihm den Gefallen und probierte sie an. Im gleichen Moment kam Mama angeeilt und schlenkerte mit einer kleinen Tüte. »Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, Nathalie, Schatz. Ich habe noch deine Handarbeitslehrerin Frau Hohlsaum getroffen«, rief sie schon von Weitem. Worüber sie sich unterhalten hatten, das erfuhr ich nicht, denn Mama blieb vor mir stehen und musterte mich überrascht. »Du hast ja noch andere Hosen gefunden.« »Ja, die sind hübsch.« Das fand ich zwar selbst ganz und gar nicht, aber weil nun sowohl der Elefant als auch Mama dieser Meinung waren, beugte ich mich der Mehrheit. Mir war inzwischen so furchtbar warm, dass ich nur noch aus dem Kaufhaus heraus wollte. Während ich wieder in meine alte Hose schlüpfte, ging Mama schon zur Kasse und bezahlte. Erst als sie zurückkam, schien sie den Elefanten richtig wahrzunehmen, der da stand und nicht so recht wusste, wohin. »Kann er nicht eine Weile bei uns wohnen?«, fragte ich. »Sein Flug nach Tutulika geht erst in einer Woche. Er friert.« »Nicht Tutulika, sondern Tutukilla«, verbesserte mich der Elefant. Mama schien nicht überrascht zu sein. »Von mir aus, schiebt meinetwegen das Auto aus der Garage«, sagte sie und reichte mir die Tüte mit der neuen Hose. »Geht ruhig schon mal nach Hause. Ich will noch schnell in die Porzellanabteilung, um ein Geschenk für Tante Hilde zu kaufen. Und dahin nehme ich grundsätzlich keine Elefanten mit.« Ich nickte. Das war klar. Mama gab mir einen Kuss, dann winkte sie und verschwand. Der Elefant und ich wählten den Fahrstuhl, um nicht auf der vollen Rolltreppe eingeklemmt zu werden. Als wir draußen waren, sah ich, wie er fror. Es war dunkel geworden. Auf dem Platz vor dem Kaufhaus leuchtete der große Weihnachtsbaum. Ein Leierkastenmann spielte alle Jahre wieder und vom Himmel rieselten Flocken. Mir fiel ein, dass ich mich noch gar nicht richtig auf Weihnachten gefreut hatte, seit Annalena nicht mehr mit mir sprach. Aber nun brauchte ich vielleicht erst einmal nicht so oft daran zu denken. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einem Elefanten in einer Umkleidekabine begegnet war. Und da ist es kaum verwunderlich, dass mir ein wenig froh ums Herz war. Wenn man mitten in der Woche einen Elefanten treffen kann, dann konnte alles geschehen. Und bis Weihnachten waren es trotz allem noch 2 Wochen.
Die Weitlachgans. Der Winter war im Tennenmooswald eine unbeliebte Zeit. Die meisten essbaren Dinge lagen unter Schnee begraben, sodass die Tiere ständig hungrig waren. Vor allem Fuchs fand die Lage total unentspannt. Tagelang strich der alte Räuber durch den Wald, ohne dass sich seine Lage gebessert hätte, bis er eine Begegnung hatte. Fuchs war gerade dabei, ein wegen starker baulicher Mängel verlassenes Mauseloch zu beschnüffeln. Da stand das Wesen plötzlich vor ihm. Weiß, so weiß wie der Schnee und fett, so fett wie die ungezügelte Lebenslust. Die obere Verlängerung des Leibes war ein schwanengleicher Hals, der die Aufgabe hatte, den Abstand zwischen dem fetten Leib und dem kleinen Kopf des Wesens möglichst groß zu machen. In dem Augenblick, da Fuchs das Wesen sah, hatte auch das Wesen Fuchs gesehen. War es eben noch auf eine umständlich schaukelnde Weise durch den Schnee gewartet? Jetzt streckte es angriffslustig seinen langen Hals nach vorn und gab fauchende Geräusche von sich. »Sachte, sachte, immer schön entspannt bleiben«, sagte Fuchs. Dabei kam er nicht umhin, sich in einer Aufwallung von Hunger und Gier die Lefzen zu lecken. »Ich bin gut Freund«, fügte er etwas überstürzt hinzu. »Wer es glaubt«, sagte das Wesen und breitete, um seine Wehrhaftigkeit vorzuführen, 2 mächtige Flügel aus. »Deine Zähne gefallen mir gar nicht.« »Dann komm mit mir, ich kann's dir beweisen, und danach, oh, danach wird es total entspannt mit uns beiden.« »Wir werden ja sehen, aber du gehst voraus und wisse, in aller Welt bin ich berühmt für meine Wachsamkeit.« So kam es, dass Fuchs in Begleitung des Wesens das Büro von Biber und Specht, den beiden Walddetektiven, aufsuchte. »Hallöchen, ich möchte euch meine neue Freundin vorstellen. Leider ist sie ein wenig misstrauisch. Ihr könnt sicher bestätigen, dass ich Wesen seiner Art sehr zugetan bin.« »Zugetan? Oh ja, und ob«, sagte Biber. Dann wandte er sich dem Wesen zu. »So einen Vogel wie dich hat es im Tennenmooswald noch nie gegeben. Wer bist du? Was führt dich zu uns?« »Ich bin eine Weihnachtsgans. Jedenfalls hat das meine Mutter gesagt. Wenn ich fett bin, hat sie gesagt, bin ich eine Weihnachtsgans.« »Aha«, sagte Specht, »das dachte ich mir, eine Weitlachgans.« »Es heißt aber nicht Weitlachgans, es heißt Weihnachtsgans«, sagte die Weihnachtsgans. »Sag ich doch, Weitlachgans«, wiederholte Specht, der wegen seines vielen Hackens schwerhörig geworden war, dies aber nicht zugeben wollte. »Im Tennenmooswald weiß man über euch Weitlachgänse genau Bescheid. Ihr treibt euch in Sümpfen herum und fresst diese armen Kraulpappen.« »Rein gar nichts, weißt du. Seit jeher lebe ich bei den Menschen in einem Stall. Und wenn wer gefressen wird, dann keine Kraulpappen, sondern ich selber. Ich will aber nicht gefressen werden. Und schon gar nicht mit Klößen.
Und mit Preiselbeerkompott. Auch das noch, rief Specht. Mit Füßen und Komplott. Mit Klößen. Meine Füße fressen die Menschen nicht mit. Sie nehmen nur die leckeren Teile von mir. Und die wären, fragte Fuchs, wie um sein geringes Interesse an den leckeren Teilen der Weihnachtsgans zu unterstreichen, betrachtete er hingebungsvoll eine über und über mit Schnee bedeckte Jungfichte, die in gehörigem Abstand von ihm emporragte. »Meine leckeren Teile sind die, die man sieden, kochen, braten oder grillen kann. Meine Mutter hat gesagt, man legt sie auf ein Feuer und gießt immer ein bisschen Fett nach. Am leckersten bin ich mit dicker Soße.«
»Köstlich«, entfuhr es Fuchs. Als sich ruckartig drei Augenpaare auf ihn richteten, blickte er wieder auf die trostlose Winterlandschaft, ganz so, als habe er sie persönlich so eingerichtet und würde sie nun mit Wohlgefallen betrachten.
»Solche schneebedeckten Jungfichten sind doch zu köstlich«, fügte er dann hastig hinzu.
Da endlich ließ sich Biber vernehmen.
»Ich weiß zwar nicht, was eine dicke Soße ist, aber gefressen zu werden gehört zu den großen Plagen des Lebens. So klein der Tennenmooswald auch ist, für verfolgte Tiere ist genug Platz in ihm. Nur ist im Winter die Nahrung knapp. Auch seid ihr zivilisierten Tiere die Kälte nicht gewöhnt.«
»Eben«, sagte Specht, »die zu viel frisierten Tiere halten rein gar nichts mehr aus. Kaum ist es kalt, schreien sie Zepter und Mario. Da macht euch mal keine Sorgen. Wer so fett ist wie ich, übersteht den Winter auch ohne Fressen. Und gegen die Kälte habe ich meine Daunenfedern«, sagte die Weihnachtsgans.
»So sei willkommen«, sagte Biber mit jener Feierlichkeit, die er für besondere Zwecke aufzubewahren pflegte. »Der Tennenmooswald sei auch dein Wald. Dennoch«, hier machte Biber eine Pause, in der er die allgemeine Aufmerksamkeit auf Fuchs lenkte, »dennoch solltest du dir deine Freunde gut aussuchen.« Da richtete sich die Weihnachtsgans zu ihrer vollen Größe auf, reckte angriffslustig den Hals nach vorn und schlug so heftig mit den Flügeln, dass eine Wolke von Schnee aufgewirbelt wurde. »Wir Gänse sind sehr wachsame Tiere, und meine Mutter hat mich immer vor Freunden mit schönen Zähnen gewarnt.« So kam es, dass die Weihnachtsgans den ganzen Winter im Tennenmooswald verbrachte. Wegen ihres schneeweißen Gefieders wurde sie von den anderen Tieren sehr bewundert, und sogar Hirsch soll einmal gesagt haben, dass ein so weißes Tier etwas unfassbar Winterliches an sich habe. Und Fuchs? Nun ja, der alte Räuber strich eine Weile mit feuchten Lefzen um die Weihnachtsgans herum, doch da er wirklich schon sehr alt war, verzichtete er darauf, seine Kräfte mit ihr zu messen. Und da die Weihnachtsgans wegen des winterlichen Nahrungsmangels erst schlank, dann mager wurde, erhoffte Fuchs von ihr auch keine durchgreifende Entspannung seiner Lage mehr. Stattdessen konnte man ihn immer häufiger dabei beobachten, wie er tiefsinnige Gespräche mit der Weihnachtsgans führte.
»Was die nur immer zu bequatschen haben?«, fragte Specht eines Tages.
»Das weiß keiner so genau«, sagte Biber. »Die Weihnachtsgans erzählt Fuchs von so Sachen wie dicker Soße und dass ihre leckeren Teile auch sehr gut mit Kastanienpüree schmecken würden. Nicht mal Wildschwein weiß, was das ist. Und Wildschwein weiß sonst alles über Kastanien. Jedenfalls hat Fuchs neulich gesagt, er würde allein schon vom Zuhören satt.«
Ohrenbär, es weihnachtet sehr.
Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.